Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gartenakademie-Podcasts. Seit 2021 schon rufen die Gartenakademie Rheinland-Pfalz und die Deutsche Gartenbaugesellschaft zu der mittlerweile deutschlandweit bekannten Aktion auf. Diesem Jahr ist auch die Gartenakademie Baden-Württemberg an Bord, zu der meine ehemalige Kollegin Eva Hofmann, die Sie hier in vergangenen Ausgaben schon öfters mal gehört haben, gewechselt ist. Und wir haben noch einen sehr guten Kontakt, länderübergreifend, und werden dieses Jahr die Aktion ja in beiden Bundesländern bewerben, zusammen mit der Deutschen Gartenbaugesellschaft und auch viele der anderen Gartenakademien in Deutschland. Ja, wir erklären den 1. Mai zum Mähfreier Tag, ja, also nicht Maifeiertag, sondern Mähfreier Tag, und laden Sie dazu ein, in Ihrem Garten einen Hort der Vielfalt, also Ihren Garten in einen Hort der Vielfalt zu verwandeln, indem Sie einfach mal nichts tun. Sie lehnen sich zurück, lassen einfach den Rasenmäher in der Gartenlaube stehen. Ja, und gucken einfach mal, was passiert. Ja, sonst ist es nämlich so, dass vielerorts ja zwei- bis dreimal pro Woche sogar der Rasen gemäht wird. Man möchte gerne den englischen Rasen haben, möglichst wenig Unkraut, und es soll alles perfekt aussehen und ordentlich sein. Und wir rufen dazu auf, einfach mal das Gegenteil zu machen. Genau, seit unserem ersten Aufruf 2021 hat es große Kreise gezogen, wurde viel in Zeitung, Radio und Fernsehen berichtet, und wir haben es sogar zu einer Folge Wer wird Millionär geschafft. Ich muss mal gucken, ich weiß jetzt nicht so, wie das mit den datenschutzrechtlichen Sachen sind. Ich würde ja gerne das Bild veröffentlichen, aber dann wird uns wahrscheinlich der Privatsender, unter der diese Sendung läuft, bei uns anklopfen. Aber ich kann es mal kurz erklären. Es war mal eine 4.000-Euro-Frage, zu welcher Aktion rufen entsprechende Experten auf? Da war es A, scherzfreier April, B war dann der mähfreie Mai, C der grillfreie Juni und D der sonnenmilchfreie Juli. Also ich glaube, die Dame hat sich dann für den mähfreien Mai entschieden und hat dann auch mindestens die 4.000 Euro gewonnen. Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen ist. Aber im Grunde genommen soll das Ganze ja das Bewusstsein stärken oder bewusst dafür machen, seltener zu mähen. Das, weil auch seltener Mähen kein Zeichen jetzt der Verwahrlosung ist, sondern es ist ein Zeichen ökologischen Bewusstseins. Ja. Also warum sollten wir umdenken, unser Mähverhalten ändern? Es ist so, dass die Rasenfläche in den meisten Gärten 50% oder mehr der Fläche ausmacht, aber null ökologische Vielfalt hat, ja, weil keine Blüten, nichts, wird immer schön runtergemäht. Ja, um diesen starken Rückgang von Wildpflanzen in Gärten und Landschaften aufzuhalten, ja, kann so eine andere Mähweise einen richtig tollen Beitrag leisten. Und ja, der grüne Rasen wird dann einfach zur Kräuterwiese. Man hat dann viel bunte und blühende Wiesen, ja, wie man das eigentlich von früher kannte, ja, was dann auch dazu führt, dass viele Insekten dann auch mehr Nahrung bekommen. Ja, und Insekten sind natürlich nicht unentbehrlich. Wir brauchen sie für die Bestäubung vieler Nahrungspflanzen oder auch nicht nur für die Bestäubung vieler Nahrungspflanzen, sondern auch um das Gleichgewicht der Ökosysteme und als Nahrungsgrundlage für Vögel und viele andere Tiere zu dienen. Ja, so kann jeder in seinem eigenen Garten dann aktiv werden und dazu beitragen, die Vielfalt von Blüten und ihren Bestäubern wieder zu erhöhen. Jetzt fragen sich aber viele, geht es überhaupt? Also manche werden dann behaupten, naja, es ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, aber wir haben Zahlen aus Großbritannien, die genau das Gegenteil beweisen, weil da kommt die Aktion ja her. Und da wird ja schon seit langer, langer Zeit unter dem Aufruf zum No-Mow-May das Ganze beworben. Also aus dem Land des englischen Rasens kommt der Aufruf, den Rasen mal Rasen sein zu lassen und ja, zu gucken, ob er sich in eine Blühwiese von alleine transformiert. Und dann findet man aber auch ganz gerne dann auch sowas wie Gänseblümchen, Gundermann, Ehrenpreis, Hornklee, Butterblumen, die alle profitieren davon, wenn man mal im Mai einfach nicht mäht. Und wenn dann natürlich auch das Mähverhalten so ein bisschen geändert ist, ja, dann kann das auch über eine längere Zeit dann aufrechterhalten werden. Aber man muss ja nicht den kompletten Rasen, also wir wollen ja auch nicht sagen, okay, dass man jetzt den kompletten Rasen in eine Blühwiese verwandelt. Man kann ja auch einfach mal einen Teil abstecken und sagen, okay, hier lasse ich den Rasen Rasen sein lasse ihn einfach mal wachsen, gucke, ob eine Blühwiese entsteht, und nebendran habe ich aber noch meine Rasenfläche nach dem englischen englischen Rasenvorbild in Anführungszeichen, obwohl die Aktion zum Nicht-Mehr-Jahr eigentlich aus England kommt. Es hat sich gezeigt, dass so die größte Blütendichte auf den ja, monatlich gemähten Stücken entsteht. Das heißt also, wenn man nur monatlich mäht, dann kommt eigentlich relativ viel. Wenn man da so regelmäßig auf ca. 5 bis 10 Zentimeter einkürzt, dann haben wir viele Kräuter, die dann ja, aufkommen. Ja, und dann schafft es auch der Rasenmäher, also diesen Aufwuchs, wenn man nach einem Monat wieder mäht, ohne Schwierigkeiten dann auch wieder zu bändigen. Ja, auf den nur ein- bis zweimal jährlich gemähten Flächen steht dann neben Gräsern eine größere Artenvielfalt mit höheren Wiesenblumen. Dann kommen dann auch noch Margeriten, Wiesensalbei oder wilde Möhre dazu. Wichtig ist bei dem Ganzen aber, dass das Schnittgut nicht auf der Fläche liegen bleibt, sondern an einer anderen Stelle kompostiert oder als Mulch genutzt wird. Und diese blühenden Wiesenblumen bevorzugen dann nämlich einen mageren Standort. Deshalb ist es auch keine, also ist da dann auch keine Düngung notwendig. Also alles ganz ohne Kosten wird die Wiese dann immer viel, viel schöner. Ja, hat man dann gemähte Wege oder Ränder, sieht der Garten immer noch ganz gepflegt aus. Ja, und die Freude daran, die Rückkehr von Wildblumen und Bestäubern in den Garten zu erleben, die lässt sich nicht bezahlen. Ja, wer mehr darüber erfahren will und wie das Ganze dann funktioniert, wie man da vorgeht beim mähfreien Mai, da haben wir auch dann so ein bisschen eine Anleitung dazu, weil man geht dann auch einfach bei dem Wettbewerb hin, steckt dann einfach mal einen Quadratmeter ab und zählt dann am Ende, wie viele Blüten sich da im Garten oder was für eine Vielfalt an Blüten sich da im Garten in dem Monat dann etabliert hat. Ja, also alles Weitere dazu, zu der Aktion aus England, zu wie das Ganze dann nach Deutschland gekommen ist und wie Sie daran teilnehmen können, finden Sie unter der Folge. Ja, für diese Folge haben wir jemand interviewt, mit dem man telefoniert. Ich habe mit jemandem telefoniert, nämlich mit den Gewinnern vom letzten Mal, vom mähfreien Mai 2024, die höchste Blütendichte oder Blütenvielfalt hatten. Und das ist, ein Gymnasium gewesen, die gewonnen haben, nämlich aus dem Saarland, also von unseren Nachbarn hier zu Rheinland-Pfalz, aus dem Gymnasium Vendalinum in St. Wendel. Mit der Frau Andrea Rauber, die das Ganze betreut hat, die Einsendung dann durchgeführt hat. Mit der habe ich dann ein kleines Telefonat geführt und da gibt es ja auch noch so ein bisschen Tipps, wie man an den mähfreien Mai rangeht und auch, wie man das Ganze vielleicht auch im schulischen Kontext sieht. Ja, wie man das da integrieren kann. Also vielleicht auch so als eine kleine Blaupause für andere Schulen oder Bildungseinrichtungen. Aber natürlich wollen wir nicht nur die Schulen oder Kindergärten ansprechen, nämlich jeder soll mit teilnehmen. Und dazu zählen natürlich auch Privatleute, aber auch Kommunen und Städte, die wir jedes Jahr damit begeistern wollen. Also wir sind für 2025 sehr gespannt, wer alles teilnehmen wird. Die Aktion ist bundesweit und ja, dann hören wir mal in das Interview rein und schauen mal, wie das Jahr 2025 dann mit dem mähfreien Mai, wer da gewinnen wird am Ende.
Rauber.
Hallo, hallo Frau Rauber, Maklerberat.
Guten Morgen, Herr Makler.
Guten Morgen.
Ja. Ganz kleinen Moment, gerade kommt jemand in den Raum rein. Ich höre Sie dann gar nicht gut. Moment gerade.
Ja, wie sind Sie denn eigentlich da drauf gekommen, so als Schule?
Wir haben über das Bildungsnetzwerk des Landkreises St. Wendel von der Aktion Mähfreier Mai erfahren und in diesem Zusammenhang auch über diesen Wettbewerb jede Blüte zählt. Und generell ist das so, dass Aktionen dieser Art bei diesem Bildungsnetzwerk des Landkreises zusammenlaufen und diese Informationen dann an die Schulen gestreut werden. Das heißt, wir werden eigentlich über diesen Weg regelmäßig über Aktionen, Workshops, Wettbewerbe, Informationsveranstaltungen und Ähnliches dann unterrichtet.
Ah, das klingt schon mal sehr gut. Und wie haben Sie das dann eingebunden in den Unterricht oder haben Sie einfach von der Aktion erzählt und haben dann gesagt, okay, wir tun jetzt mit der Klasse eine Fläche uns raussuchen und sagen, okay, da zählen wir dann? Oder gab es da irgendwie vielleicht so eine Unterrichtsreihe, wo das Ganze eingebaut wurde?
Also es hat gar nicht klassisch im Unterricht stattgefunden, sondern in der Schulgarten-AG. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Schulgarten an der Schule und darin haben wir das integriert. Wir haben im Rahmen von anderen Projekten, beziehungsweise sind wir auch auf dem Weg zur nachhaltigen Schule, haben wir an verschiedenen Stellen auf dem Schulgelände Blühwiesen angesät. Mhm. Und da haben wir uns dann eben auch eine solche Fläche ausgesucht und mit der Schulgarten-AG dann in diesem Rahmen diese Aktion durchgeführt und am Wettbewerb teilgenommen.
Ja. Und es waren jetzt mehrere Klassen oder waren sie nur die eine?
Also die Schulgarten-AG findet klassenübergreifend statt. Mhm. Prinzipiell konzentriert sich das auf Schüler der Klassenstufe 5 und 6. Es wird zwar auch Schülern aus anderen Altersstufen freigestellt, teilzunehmen. Da das in der siebten Stunde stattfindet und die größeren, die älteren Schüler in der Regel dann aber auch schon Unterricht haben, sind das überwiegend Schüler aus der Klassenstufe 5 und 6. Mhm. Da dann aber wirklich auch klassenübergreifend, also die kamen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aus 5, 6, 7 verschiedenen Klassen aus den Jahrgangsstufen 5 und 6.
Ja. Und da die ja wahrscheinlich ja schon vorher so mit der Garten-AG mit dem Gärtnern vertraut waren, also war das jetzt für die jetzt nichts komplett Neues, also wie wäre so Ihre Einschätzung auch bei den Schülern, wie kam das an, wie haben die Aktion aufgenommen?
Ich glaube, das war eine willkommene Abwechslung für die Schüler, weil grundsätzlich arbeiten wir an den Hochbeeten mit Pflanzen, die wir bewusst und von einem bestimmten Hintergrund anbauen. Und das war jetzt zwar auch eine Aktion, die sich um Pflanzen gedreht hat, aber ja Pflanzen, die wild wachsen. Und deswegen war es eine Herausforderung, aber auch ja eine willkommene Abwechslung zu dem, was wir normalerweise in der Garten-AG machen. Aber trotzdem hat das eigentlich ganz gut da gepasst und man konnte das ganz gut da auch integrieren. Also den Schülern hat das Spaß gemacht, weil das trotzdem Arbeit im und am Garten gewesen ist, aber in einer etwas anderen Form. Und durch den Wettbewerbscharakter ist ja dann auch nochmal ein bisschen anderer Ansporn, eine andere Motivation dann auch da.
Ja, und Sie haben gesagt Schulgarten AG, also das sind dann auch Schüler, die das dann auch freiwillig rausgesucht haben? Also wenn dann, das ist dann wie so ein Wahlpflichtfach, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also wir bieten verschiedene AGs an für die unterschiedlichsten Altersstufen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben, sehr, sehr viele. Das sind Fußball-AG, also im Bereich Sport ganz, ganz viel Fußball, Volleyball, Handball und so weiter. Wir haben aber auch eine AG Wandmalerei, Jugend debattiert. Und eine dieser ganz vielen verschiedenen AGs ist die Schulgarten-AG. Und die Schüler suchen sich aus dem kompletten Repertoire, aus dem kompletten Angebot dann eben aus, was sie interessiert und was auch in ihren Stundenplan passt. Mhm. Weil die finden in der Regel in der siebten oder in der siebten, achten Stunde statt. Was auch in den Stundenplan passt, beziehungsweise was auch am Nachmittag mit ihren Hobbys oder privaten Terminen vereinbar ist, suchen die sich etwas aus. Und diese Schüler, die in die Schulgarten-AG kommen, die haben sich eben am meisten dafür interessiert und kommen freiwillig dorthin, ja.
Ja, dann ist da natürlich auch eine ganz andere Motivation. Ja.
Auf jeden Fall, ja, das ist vielleicht der Vorteil gegenüber des herkömmlichen Unterrichts, wo man ja doch sehr, sehr gebunden ist an einen Lehrplan und die inhaltlichen Vorgaben, die man einzuhalten hat. Das ist alles ein bisschen lockerer und man kann auch eher auf Interessen der Schüler eingehen, wenn sie da auch mehr selber bestimmen will ich jetzt nicht, weil sie da schon beim Thema auch bleiben. Aber ja, sie haben doch größere Freiheiten oder man als Lehrer hat man auch größere Freiheiten, wenn man keinen Lehrplan im Nacken hat, den man erfüllen muss.
Ja.
Und deswegen ist natürlich auch die Motivation bei Schülern eine andere, weil sie selber den Inhalt mitbestimmen können und auch freiwillig kommen.
Ja. Und dann gehen wir mal ans Technische. Wie sind Sie dann herangegangen? Weil das ist ja schon eine Herausforderung, die Arten zu bestimmen. Also vieles kennt man vielleicht noch nicht. Haben Sie da vielleicht auch Hilfsmittel benutzt oder wie sind Sie da mit den Schülern rangegangen? Weil Sie hatten ja auch eine ganz große Auswahl. Also deswegen haben wir Sie ja auch rausgepickt als quasi Gewinner.
Ja, es war tatsächlich eine Herausforderung. Wir hatten ja ihre Liste, die
Ne.
Artenliste, an der man sich orientieren konnte. Und da waren wir im ersten Augenblick dann doch, ich will jetzt nicht sagen, etwas erschlagen, aber es hat uns doch vor eine große Herausforderung gestellt, das alles abzuarbeiten, will ich jetzt mal sagen. Wir sind so vorgegangen, dass wir uns zunächst mal auf einer unserer Blühwiesen einen Quadratmeter rausgepickt haben. Also wir haben auch bewusst nicht nur diesen einen Quadratmeter stehen lassen, sondern die ganze Wiese nicht gemäht, weil wir sie auch vor diesem Hintergrund angesät haben, weil wir auch noch ein Wildbienenprojekt haben und auch ein Insektenhotel in diesem Bereich. Deswegen werden diese Wiesen generell nicht gemäht. Und da haben wir uns den in unseren Augen schönsten Quadratmeter oder den artenreichsten Quadratmeter, wenn man das so sagen kann, herausgepickt und haben den mit Pflanzstäben, ich weiß nicht, wie gut man das auf den Fotos erkennen konnte, mit Pflanzstäben dann abgesteckt und sind dann im Prinzip, ja, die Artenliste oder haben wir die Artenliste, die Sie geschickt haben, als Orientierung abgearbeitet und haben Sie erstmal geschaut, welche dieser auf der Liste aufgelisteten Pflanzen befinden sich jetzt hier in unserem oder auf unserem Quadratmeter und haben dann gezählt, wie viele Blüten hat die jeweilige Pflanze. Und so sind wir dann Pflanze für Pflanze dieser Liste vorgegangen, haben dann aber festgestellt, es gibt weitere Pflanzen, die sich nicht auf dieser Liste befinden, aber in unserer Wiese. Und das war dann der etwas schwierigere Teil, weil auf ihrer Liste, das muss man ja vielleicht für die Zuhörer jetzt noch dazu sagen, da waren ja auch Fotos dabei, an denen konnte man sich orientieren, zusätzlich zu den Namen. Aber wenn man kein Foto hatte von Pflanzen, die man unter Umständen aber auch gar nicht kennt, dann war das schon noch mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben dann selber im Internet recherchiert nach potenziellen Pflanzen, die das sein könnten. Da hatten wir Gott sei Dank die Hilfe eines Biologen. Ich bin selber keine Biologin, aber die Hilfe eines Biologen, man hat ja da viele Fachmänner dann auch an der Schule. Den hatten wir zur Seite, der uns da so ein bisschen unterstützt hat und auch die lateinischen Namen uns dann noch an die Hand gegeben hat. Das heißt, es hat dann so ein bisschen auch übergreifend auch stattgefunden durch diese Hilfen des Kollegen. Und ja, dann haben wir im Internet die Fotos dieser Pflanzen gesucht und haben dann genau abgeglichen, wenn es denn sehr, sehr ähnlich aussehende Pflanzen gab, welche ist das jetzt tatsächlich? Und sind dann genauso vorgegangen wie bei den Pflanzen, die auf der Liste auch schon aufgelistet waren. Nämlich, dass wir dann wirklich geschaut haben, wie viele Pflanzen befinden sich jetzt wo auf diesem Quadratmeter und haben die einzelnen Blüten gezählt.
Oh. Also dann haben Sie auch keine jetzt digitalen Hilfsmittel zur ja, dazu genommen, dass Sie jetzt vielleicht auch mit Apps gearbeitet hätten oder?
Tatsächlich nicht, nein. Ganz klassisch war es jetzt auch nicht mit einem Bestimmungsbuch, weil wir ja schon das Internet zur Hilfe genutzt haben, aber das geht einfach am schnellsten und man kann auch schneller zwischen einer oder einer anderen Pflanze dann auch switchen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist es jetzt die eine oder die andere und dann hat man Fotos aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen und kann dann doch relativ gut miteinander vergleichen, besser als mit einem Bestimmungsbuch. Aber eine App übers Handy haben wir tatsächlich nicht benutzt.
Ja, das ist also die Apps sind zwar mittlerweile sehr fortschrittlich, was so das Erkennen betrifft, aber gerade für den Lerneffekt ist es ja oft so, man fotografiert das ab, dann hat man den Namen, ja, und gut ist, aber diese ganzen Merkmale, die man eigentlich für die Bestimmung braucht und sowas, damit beschäftigt man sich ja in dem Moment nicht. Ja, also so ist das dann auf jeden Fall ja, eine gute Herangehensweise. So wie Sie das schildern. Ich denke dann auch für die Schüler ist dann da auch einiges dann und Schülerinnen, dass da einiges hängen geblieben ist.
Das hoffe ich auf jeden Fall. Und wir haben es auch ganz bewusst so gemacht, weil ich auch privat das ein oder andere Mal schon so eine App benutzt habe, aber festgestellt habe, dass das je nachdem, welche App das auch ist, gar nicht immer so stimmt.
Ja, das
Und
kommt noch
mir, wie,
dazu.
ja, das kommt dazu. Und wie Sie auch gesagt haben, schon, was die Merkmale angeht, manchmal sehen sich doch Pflanzen sehr, sehr ähnlich. Ein Biologe, der erkennt vielleicht auf den ersten Blick den Unterschied, aber als Nicht-Biologe beziehungsweise Laie ist es vielleicht erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Und dann haben wir uns tatsächlich anhand der Merkmale dann orientiert. Diese Pflanze kann es eigentlich gar nicht sein, weil die im Moment keine Blütezeit hat. Also kann es eigentlich nur die andere sein, weil die jetzt gerade zwischen, ich sage jetzt einfach mal, April und Juni ihre Blütezeit hat.
Genau. Ja, super. Also ich finde es, wie gesagt, finde es sehr klasse, vor allem, dass sie dann auch so viele Arten bestimmen konnten. Wäre ich jetzt, also von der Menge her, so war ich jetzt sehr überrascht, wäre davon gar nicht ausgegangen, dass wir auch so eine Einsendung kriegen. Also wirklich toll. Was würden Sie denn vielleicht noch, weil wir haben jetzt eingangs ja auch angesprochen, also so die Einsendung von Schulen war jetzt eigentlich relativ überschaubar, waren dann doch mehr Einzelpersonen, die uns da jetzt mitgemacht haben. Was würden Sie vielleicht Schulen raten, die vielleicht jetzt auch interessiert sind, die vielleicht sagen, okay, ach, das könnten wir vielleicht in eine AG einbauen oder das wäre eine gute Methode, um auch noch Pflanzenkenntnisse zu vertiefen. Was würden Sie denen vielleicht raten, so auch für den Unterricht, damit die vielleicht so ein bisschen motivierter sind, da vielleicht auch im nächsten Jahr dran teilzunehmen?
Ich glaube, die Motivation ist gar nicht das größte Problem, sondern das Wissen über diesen Wettbewerb überhaupt. Davon zu wissen, dass er überhaupt stattfindet und wie das abläuft. Ich meine, wir waren ja auch, nachdem wir davon erfahren haben, uns so ein bisschen eingelesen haben, recht übermannt von dieser Liste an Arten, die da auf einem Quadratmeter potenziell vorkommen könnten. Aber wenn man sich dann mal reingearbeitet hat, dann macht das sogar Spaß. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweise. Also beispielsweise könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich bin jetzt kein Biologe, aber dass man das beispielsweise in den Biologieunterricht integrieren kann und dann das Ganze nochmal von einem ganz anderen Hintergrund macht, als wir jetzt beispielsweise über eine AG. Es gibt aber ja auch verschiedene AGs mit verschiedenen Schwerpunkten. Wir haben eine Bienen-AG, also auch da hätte ich mir das beispielsweise vorstellen können. Für irgendeine AG, die in diese Richtung Natur und draußen Pädagogik auch geht, dass man das da integrieren kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, die man sicherlich nutzen kann oder auch völlig losgelöst vom Unterricht. Also es ist ja auch wichtig, fächerübergreifend gewisse Dinge aus dem realen Leben in der Schule zu lernen. Ja. Das heißt, selbst wenn man jetzt kein Biologe ist und keine AG führt oder andere Verbindungen zu diesem Thema hat, warum das nicht mit einer anderen Klasse machen, die man bei einem anderen Fach unterrichtet oder die man jetzt als Klassenlehrer hat, warum nicht in so einem Zusammenhang das Projekt durchführen? Oder ich könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht auch anbietet, an einem Wandertag so etwas zu machen, dass man das einfach in ein anderes Programm dann integriert. Und dann kann man da doch schon sehr viel Zeit drauf verwenden, die man aber dann auch sinnvoll genutzt hat. Und wo man dann auch inhaltlich wirklich sehr, sehr viel mitnehmen kann. Also
ja, auf alle Fälle.
Gibt es meiner, ja, Entschuldigung.
Nee, Entschuldigung, ich wollte es nicht unterbrechen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wo man da Anknüpfungspunkte finden könnte. Für uns war es, wie gesagt, sehr, sehr naheliegend, das über die Schulgarten-AG zu machen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hätte ich nur den Rat, Sie haben nach dem Rat gefragt, an andere, sich nicht von dieser Fülle an Pflanzen, die auf der Liste da stehen, erschlagen zu lassen, wie das bei uns am Anfang auch gewesen ist. Oh je, das ist aber wirklich viel, sondern einfach das Ganze mal anpacken. Und wenn man da so ein bisschen strukturiert angeht und sich einen Plan überlegt, wie packt man es jetzt wirklich an, also entweder Pflanze für Pflanze oder den Quadratmeter Stück für Stück, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, abgrast. So kann man es ja auch angehen. Wenn man da sich einen Plan zurechtlegt und dann das Ganze strukturiert angeht und auch abarbeitet, dann kann man das sehr, sehr gut bewältigen, hat Spaß bei der Sache und lernt noch etwas dabei.
Genau. Ja, vielen Dank schon mal und auch vielen Dank, dass wir Sie dazu noch mal anrufen durften und interviewen durften.
Ja, beim nächsten Mal. Genau, da hätte ich jetzt gerade eine Frage, weil wir jetzt ja auch über dieses Bildungsnetzwerk, wo wir eigentlich immer mit Informationen da als Schule versorgt werden, davon erfahren haben. Ja. Ist das immer dann im gleichen Zeitraum für den Fall, dass das nächstes Jahr jetzt nicht über diesen Weg kommuniziert wird? Wie würden wir dann davon erfahren?
Genau, also es findet immer im selben Zeitraum statt. Also die Aktion kommt ja ursprünglich aus England und war ja auch sowas, um einfach die Artenvielfalt in Kleingärten zu fördern und Ja, aber auch die tun das auch ganz wissenschaftlich auswerten. Und meine Kollegin, die jetzt nach Baden-Württemberg gewechselt ist, die hat es dann quasi so ja, übertragen aufs Deutsche. Und dann zusammen mit der Deutschen Gartenbaugesellschaft, wie gesagt, haben wir dann das dann auch so ein bisschen publik gemacht. Von daher, also aber es wird trotzdem wieder über die Deutsche Gartenbaugesellschaft kommuniziert und über uns, über den Newsletter, was wir natürlich auch anbieten, sondern, den man halt bei uns über die Gartenakademie Rheinland-Pfalz beziehen kann. Ja, ansonsten bei uns auf der Seite, also gartenakademie.rlp.de, da
Aber
kriegt man
dann wird das
dann
klar. Dann vielen
wunderbar.
Dank.
Ja, ich habe zu
Und dann
danken.
vielleicht bis im nächsten Jahr.
Ja, gerne.
Ja,
Okay,
gut.
und